und Bombo.
Ja, wo, welchen 22er? Bei welchem, bei welcher Truppe?
Brighton and Hove Albion.
Das ist Mitoma. Er kennt ihn. Also
ja, Mitoma, so heißt
bereite dich doch mal vor.
Ja, so.
1,78 ja, groß, 71 also, Kilo schwer, Geburtstag am 20.05.97. Sowas weiß man einfach, wenn man sich vorbereitet.
Und wo ist er geboren? In?
Im Krankenhaus.
Präfektur auch, bitte. Ja. Präfektur ist in Japan immer ganz wichtig. In der Präfektur Tokio. Oder
ich kenne ihn halt noch aus seiner wirklich sehr erfolgreichen Zeit bei Kawasaki Frontale. Da hat er ja wirklich von 2020 bis 2021 reüssiert.
Vorne alles.
Wie man,
alles.
Wenn man, finde ich, ein ja. Jahr da war, kann man von reüssiert sprechen. Und danach, das weißt du ja, ja auch.
Wie viele Tore geschossen bei Frontale? Mhm. Wie viele Tore geschossen bei Frontale?
Und danach?
Ist der Frontale nee, 21?
Kawasaki.
Ist das
also,
das?
Ich bin ja eher Freund von Yamaha, aber er war bei Kawasaki. Und dann ist er natürlich, das weißt du ja auch, zu Union Saint-Gilloire, dem Achtelfinal- und Gruppenphasengegner von Union Berlin gegangen.
Der Verein in Belgien. Der Verein.
Die
Königlichen an, aus Belgien.
Das ist ja der FC Bayern von, kann man sagen.
Quasi.
Ja.
Ganz stark. Ganz
ich weiß
stark.
Gar nicht, also du weißt schon, dass sie nur Zweiter sind, aber egal. Aber du weißt auch, wer bei... jetzt wird es halt komplett lächerlich, wenn, wenn ich jetzt einfach weiter Kicker-Sachen vorlese. Lassen wir das.
Ja, bitte.
Es würde naja, vielleicht die Ahnung erwecken, dass ich mich vorbereitet hätte. Und das, also, das möchte ich nun wirklich nicht. So, apropos Leicestern. Leicester gerade gegen, habe ich vergessen, Blackburn Rovers? Nein.
Habe ich das richtig verstanden, dass Kloppo das Haus von Rodgers gemietet hat? Also, dass Rodgers das Haus gehört von Kloppo?
Das
hast du den zweiten Teil gehört?
Nee, die habe ich noch nicht gehört.
Frage hier on air.
Aber ich bin gespannt, wie oft wird denn an Zeigler gesagt, dass er diese Frage nicht stellen soll oder dass er bitte auch mal vernünftig sein soll und mal calm down soll und so.
Ich weiß nicht, ich fand das Gespräch sehr kurzweilig, weil das sehr viel Freude gemacht hat.
Das war dann vor ein paar Monaten schon aufgezeichnet worden sein, weil. Ja, alles
klar. War's ja, glaube ich.
Das beruhigt mich, weil da wirkte Herr Klopp ja noch etwas überrascht. Übrigens, wie nennen wir es denn? Etwas zufriedener in sich selbst, ruhender, als er es aktuell mit Pressekontakten wirkt. Bei Pressekontakten.
Ja, na gut, aber bei Arne Zeigler ist es, denke ich, auch ein bisschen anderer Schnack als normale Pressevertreter.
Nein, diese britischen.
Diese Gazetten-Wichser. Die schlimmen Boulevardesken.
Boulevardhunde.
Ja.
Übrigens, ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil du natürlich auf Brandon Rodgers kommst wegen Leicester, Schwester. Aber ich bin ebenso überrascht, dass sie einfach an ihm festgehalten haben. Wenn man mal an die Sieglos-Serie
bislang,
und
oder?
Den Anfang der Saison denkt, ist ja schon eine coole Entscheidung.
Manchmal musst du einfach auch einen längeren
wegen
Atem
der Legacy,
haben,
ne?
Finde ich. Wegen der Legacy. Gut, Meister werden die dies Jahr nicht mehr.
Ich würde sie nicht zu früh abschreiben. Ich meine, sie sind immerhin 14. 14, nur 14 Niederlagen bisher in diesem Jahr.
Das Thema Union als Leicester-Kopie hat sich ja, denke ich, jetzt spätestens seit Sonntagabend erledigt.
Wie kommst du denn darauf?
Vorsichtiger Tipp von mir. Aber können wir noch nachher auch noch mal etwas detaillierter besprechen, wenn du magst.
Auf
oder
jeden Fall.
Auch nicht, mir ist egal.
Auf jeden Fall. Na. Oh, jetzt kassiert aber. Nein, doch nicht. Wir machen das heute, wir ziehen das heute durch. Wir erzählen währenddessen, also um mal die Hörer mitzunehmen, bevor wir gleich Musik hören. Es läuft parallel, nicht nur, wir sind sie ignorant, also ich vor allen Dingen, weil ich auf deinen Hinweis hin natürlich sofort umgeschaltet habe. Eigentlich wollte ich ein bisschen nebenbei Viertelfinal DFB-Pokalkonferenz der Frauen gucken. Und dann hat Malte aber gesagt, nee, da läuft gerade, nee, er hat nicht nie gesagt, er hat gesagt, läuft da nicht auch gerade
Achtelfinalkonferenz
bei Datsun? Und FA Cup England der Herren. Und natürlich bin ich sofort umgewechselt.
In meiner vertrieblichen Mentalität habe ich dir ein unschlagbares Angebot
mit
gemacht.
Mit Sandwich-Technik. Er hat gesagt, das ist der FA Cup, da spielen die und die Mannschaften zu dem Preis und da haben sie folgende Vorteile. Sie hören Freddy Harder im Kommentar. Sie sehen erstmal wirklich auch mal schönen grünen Rasen Ende Februar, das muss man in England einfach mal sagen.
Ja.
Gott save
fantastische
the
Spieler. Überragend.
Weltklasse. Eine Spieleröffnung, die mal aus der Premier League. Stoke spielt.
Einzigartig.
Stoke spielt zweite Liga. Mein komplettes Fachwissen. Ich hätte einfach meiner Intuition vertrauen sollen, dass das ein unterklassiges Heimteam gegen eine höherklassige Erstligamannschaft ist. Denn, wie man nach 20 Minuten sagen darf, Brighton and Hove Albion, übrigens der Ex-Club von Harry Potter, der tut sich einerseits merklich schwer in der Offensivbemühung, weil Stoke City den Jose Mourinho Gedächtnis
massiv hinten steht.
Eigene 16er.
Oh, jetzt aber vielleicht dann doch nochmal die Chance. Oh, jetzt mal. Ah, schlechte Ballannahme, ne? Das ist halt der erste Kontakt,
wer
ist ganz
denn
wichtig
gerade im Fußball. Gewesen, meine. Der aussah wie Roberto Firmino.
Das ist
super wichtig für die Zuschauer.
Irgendwas auch mit
ZuhörerInnen. Jetzt sage ich schon selber Zuschauer. Ein freudscher Versprecher, entschuldigen Sie, meine Damen und auch Herren. Oh, böser Tritt. Das muss
aber
immer der Vierer, finde, der hat schon gelb.
Wir könnten unser Publikum auch duzen, finde ich. Oh ja, das ist, also, da muss er runter.
Das ist dunkelrot, wenn es.
Ich denke, dabei hat er sich ernsthaft verletzt. Das ist übrigens Pascal Groß, der so ein bisschen aussieht auch wie der jüngere Gareth Bale.
Pascal Groß sieht aus wie der kleine Gareth Bale, das ist doch auch schön. Hat ihm einfach mal das Knie in die Hüfte und in den Steiß gestemmt. Sah ein bisschen
aus wie
ein Atomic Drop früher beim Wrestling.
Oh ja, aber das ist ja Pferdekuss. Das ist ja wirklich schmerzhaft. Muss man nicht so machen, finde ich.
Er hat Kreis, aber auch die Yellow Card.
Das ist nämlich Caicedo, ja, das wollte ich vorhin schon noch sagen. Das ist der Ecuadorianer im Mittelfeld von Brighton and Hove.
Caicedo,
ganz starker Mann. Ganz
auch,
starker
hat
Mann.
Er nicht auch irgendwie richtige Erfahrung? Oder denke ich das nur wegen des Namens?
Nee, der hat
keinen gleichen Namen wie ein anderer Caicedo.
Haben wir einen Caicedo in der
Weiß
Bundesliga?
Hatten wir mal, glaube ich. Weiß ich kann, möglich. Augsburg? Ich finde es übrigens gut, dass Birmingham, hätte ich festgestellt, Brighton and Hove Albion die alten Auswärtstrikots vom FC Chelsea aufträgt. Sieht zumindest für mich so aus. Naja, ich habe ja auch keine Ahnung von der
Premier League. Dafür trägt Chelsea den alten Trainer von Brighton und Hove und Albion.
Ja, was heißt auftragen? Sie haben sich ja geleistet, die Londoner.
Da können wir mal vielleicht mal eine Wette mit unseren Hörern mal machen. Also wann fliegt Harry Potter?
Ja, ich weiß nicht, wann er fliegt, ich weiß aber, worauf er fliegt. Auf einem Nimbus 2000.
Gut, das ist wieder wahrscheinlich ein Insider, da bin ich dann wieder raus.
Oh, Action in Leicester, Schwester.
Wird drüber geschaltet.
Achso, die Action ist, es regnet. Gut, wir machen mal.
Wir gehen mal.
Musik,
bitte. Wir wollen mal.
Der Fußball-Podcast von Fans für Fans.
Wir bräuchten so eine Disco-Musik. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen... Oh Gott, ich komme noch mal rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Fellow Citizens, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lieber Bros. Diese Lieber Bros hießen nicht Lieber Bros, wenn man nicht lieber mit seinem Bro das macht. Und so ist diese falsche Wortherkunft dieser Wortschöpfung auch mal erklärt. Ich habe diesen Wolf von Lujewski in Tonus gehört. Wir haben das Gespräch.
Gebürtiger Kieler übrigens.
Aufgezeichnet. Wie ist die NATO gewachsen? Ach nee, Entschuldigung. So, wir reden heute wieder ein bisschen mehr über Fußball als über andere Sachen.
Mhm.
Haben aber Gott sei Dank diese wirklich herzzerfetzend spannende FA-Cup-Konferenz jetzt einfach ausgeschaltet.
Volle, höchste Konzentration haben wir jetzt.
Nachdem ich letzte Woche kleiner Flegel war und diesen sympathischen, jungen, ledig, Single, keine Kindermann nicht vorgestellt habe.
Mhm.
Hier ist der Eiserne der Union. Hier ist das A in Malte und das L und das S in Lieber Bros. Hier ist Malte Asmussen.
Oh, vielen Dank für die Blumen, lieber Freund. Ich habe mir für dich heute auch eine besonders feine Anmoderation oder Begrüßung vielmehr überlegt. Und zwar, mal gucken, ob du da relaten kannst. Das wird spannend jetzt. Denn ich möchte ganz herzlich das Benedikt Höwes Interview von den Lieber Bros möchte ich gerne hier am anderen Ende der Leitung begrüßen. Hallo Timo. Und jetzt darfst du überlegen, warum du das Benedikt Höwes Interview bist.
Weil über mich nie geredet wird?
Nee, es ist ein kleines um die Ecke. Ich werde es gleich lüften sonst.
Ja, dann lüfte mal.
Denn irgendwie hast du letzte Woche was angekündigt, was wir in der Sendung, nenne ich das jetzt einfach mal, in unserer Folge, was wir gar nicht besprochen haben.
Emre Can.
Richtig, ich möchte dich fragen, wird der große Emre Can-Rant noch nachgeliefert?
Ja, aber es ist kein Rant. Hatte ich einen Rant angekündigt?
Ja, ich hatte es ein bisschen gehofft.
Wollen wir damit reinkommen?
Das Thema ist noch offen, ich würde es gerne abhaken.
Ja, komm, also dann machen wir mal, also Dussel BVB, ach nee, ja, ich habe LRS, so, deswegen. Dussel BVB, meine ich. Ich fand den jetzt ganz witzig. Schreibt uns, falls ihr es nicht witzig findet, schreibt uns bitte auch, für mich vor allen Dingen, bitte zukünftig gute Anmoderationen und Vorstellungen für Malte. Ich habe mir die wie immer leider ex Ermolo ausgedacht, das war glaube ich nicht so gut. Hast du gerade, und jetzt sehe ich gerade, oh, das ist nie gut, wenn ich deine Notizen noch ein zweites Mal durchgucke. Hast du gerade wirklich, nee, ich frage dich nachher, wenn es kommt. So, egal, wir springen. Emre Can. Ja, erstmal, Dusel BVB würde ich komplett unterschreiben. Denn auch in diesem Spiel, ich mache gleich eine elegante Brücke, diese ganze VAR, VAR oder wie Bruno Labbadia sagt, Fahr, diese Farce, die ist durchgekaut und durchgenudelt in 18 anderen Podcasts und Sendungen, das machen wir jetzt nicht mehr. Ich finde, ich habe jetzt nochmal in die Notizen von letzter Folge geguckt, das ist alles läuferisch, kämpferisch okay und gut, aber es sind nach wie vor echt viele Ballverluste in so, wie ich finde, dämlichen, ziellos, planlos Dribblings, anstatt den einfach, du hast ja mittlerweile so einen leichten Wandspieler mit Aller, hau das Ding doch einfach erstmal raus, die Mühle, anstatt dann so am in der eigenen Hälfte immer da in Bedrängnis zu kommen.
Darf ich eine Frage stellen?
Ja.
Würdest du sagen, dass ihm manchmal die spielerische Klarheit fehlt?
Und Intelligenz, also Spielintelligenz. Also nicht, dass Emre Can, ich jetzt gesagt habe, nicht noch, wir formulieren heute aber auch wir auf einem Niveau. Wir sagen den Satz nochmal. Nicht, dass ich jetzt gesagt hätte,
Pause.
Rhetorische Pause oder Trinkpause, entscheidet selbst, schreibt uns, dass ich Emre Can doof finde oder für doof halte oder für nicht intelligent halte. Aber es fehlt mir manchmal so,
richtige Entscheidung auf den Platz zu treffen. Also in Situationen die richtige Entscheidung zu treffen.
Spielintelligenz.
Das ist letzten Endes die Umschreibung des Begriffes Spielintelligenz, ja.
So ist es. Und das ist schon, ne, mit Pech hat er gegen Chelsea schon relativ recht früh eine gelbe und dann ist er halt echt ein bisschen limitierter. Dann kann er auch mal mit Gelb-Rot runtergehen. Dann am Wochenende da im 16er. Ich habe das ohne Ton angehabt, habe deswegen nicht ganz verstanden, was da überhaupt vorher passiert ist. Und auf einmal gab es einen Schiedsrichter dabei. Ja, Mai, also ich hätte halt irgendwie, für mich war es ein Elfmeter. Ich hätte den, also nach, wie das übliche, du spielst es ja in Michael Bay Gedächtnis-Lomo aus oder in John Woo Gedächtnis-Lomo, muss man eigentlich eher sagen. Und dann sieht ja jeder kleine Stupsi, Zupfer und sonst was aus, als sei es eine lebensgefährliche Attacke. Und deswegen hatte ich eigentlich schon gesagt, ja, jetzt gibt er halt Elfmeter und dann gab er ihn nicht. Deswegen, wir drehen das jetzt so, oder viele drehen das jetzt so, oh, guck mal, die haben jetzt so Bayern-Spielglück und das läuft ja alles gerade. Ich möchte wirklich mal darauf hinweisen, wir spielen jetzt am Freitag gegen RB in der Liga, dann kommt das Derby gegen anscheinend ja doch jetzt so langsam wieder aufkommende Schalke, kommen wir später noch zu. Ist dann Länderspielpause? Oder ist
da
es
bin
zu
ich,
früh?
Da bin ich nicht up to date, muss ich zugeben.
Nee, bei Länderspiel haben wir auch, wissen alle unsere treuen ZuhörerInnen, haben wir auch noch nie Bock drauf gehabt, das war sogar noch vor WM-Zeiten so. Nein, dann haben wir zwischendurch Kölle, zu Hause gegen Köln. Entschuldigung, wer kann sowas ahnen, dass doch noch keine Länderspielpause ist? So, und dann ist nämlich aber Länderspielpause Ende März.
Also auf die freue ich mich wirklich.
Wie Bolle.
Ja.
Und dann kommen wir aus so einer Länderspielpause, wo wir alle wieder zusammengemacht haben, wo man sich wieder von Thomas Müller hat belabern lassen und von Leon Goretzka wahrscheinlich irgendwie drei Ellbogenschläge in die Rippen kassiert hat vom Schrank und von Jo Kimmich schlechte Laune ertragen musste. Und dann ist man so richtig schön bockig in so ein Topspiel und dann
pissed.
Ist am 1. April Bayern wieder mit 3 Punkten, 7 Punkten, 11 Punkten. Na, 11 Punkte wird schwierig, aber Prognose habe ich ja auch bei Twitter von irgendeinem User gesehen, wenn Dortmund aus der Phase ganz gut rauskommt, sind so, können sie Meister werden und nicht in München verlieren. Ja, Gegenbeispiel, sie können halt auch alles, was sie aufgeholt haben, in der Zeit fast wieder verlieren. Ich glaube, zu Klopp-Zeiten und das, da habe ich auch für Freitag jetzt für das Spiel gegen RB, da hatte ich immer ein gutes Gefühl und habe immer gedacht, ich glaube, dass das gewonnen wird, weil ich weiß, dass die Mannschaft immer 100% auf den Platz bringt. Und seit so ein paar Jahren weiß ich bei sowas immer nicht, was ich erwarten soll.
Ich habe mal so überlegt, wenn man über Meisterchancen der jetzigen Dusel-Dortmunder, schöne Alliteration übrigens auch, spricht, habe ich mal so geguckt, was spricht denn eigentlich für den BVB? Und ich finde schon, dass für den BVB spricht, dass diese Einheit Trainer und Mannschaft tatsächlich sich im Laufe der Saison so entwickelt hat. Also sie sind ja vor der WM-Pause in relativ, also nicht relativ, sondern in schwierigen Fahrwasser gewesen. Da der Tabellenplatz 6, glaube ich, vor der WM abgeschlossen. Mhm. Und mit einer sehr deftigen, weil auch katastrophalen Leistung, Niederlage in Gladbach in die Pause gegangen. Und irgendwas ist aber passiert danach. Also ich glaube, sie haben wirklich eine ganz gute Vorbereitung gespielt so. Ne? Also haben da Siege gesammelt fürs Selbstvertrauen. Haben dann immer peu à peu dann die Spieler dazugekriegt. Und irgendwie hat das dann ganz gut funktioniert. Also natürlich muss man sagen, spielerisch ist das nicht immer überzeugend, was der BVB auf den Platz bringt. Aber was absolut überzeugend ist, ist die Einstellung gerade. Und was auf jeden Fall auch für Terzic spricht, ist, dass er jetzt mittlerweile so eine gewisse Stabilität hinten reingebracht hat. Und das ist ja genau das, was, ne, wir kennen alle dieses Zitat aus der NBA, Offense wins games, Defense wins championships. Also ne, Titel werden in der Defensive gewonnen. Das kann man auch anzweifeln für den Fußball, aber ein bisschen was an Körnchen Wahrheit ist da sicherlich dennoch dran. Und das ist ein Argument und ein Faustpfand für den BVB. Also ich finde gerade Terzic ist ein, fand auch im Vergleich zu Nagelsmann. In Dortmund, finde ich, funktioniert Mannschaft, Trainer besser als in München.
Den Eindruck habe ich auch.
In Leipzig ehrlich gesagt auch. In Leipzig funktioniert diese Einheit auch besser. Für den FC Bayern spricht natürlich grundsätzlich die Qualität der Spieler und die Erfahrung auch mit solchen Situationen. Ne? Also, dass viele Einzelspieler schon Titel gewonnen hat und da einfach sicherlich ein bisschen erfahrener als der BVB mit seinem doch auch immer noch sehr jungen Kader ist. Ich finde mehr Pro-Argumente für den BVB als für die Bayern zum Beispiel gerade. Und das macht mich ein bisschen stutzig. Nun, ich ja auch eher mit einer Tendenz pro Bayern, also von der Sympathie her.
Was?
Ja, überrascht viele Hörer. Ja. Das habe ich in den letzten Monaten.
Mir ist gerade das 18-teilige Service aus der Hand gefallen vor Überraschung.
Ja, das ist ärgerlich, ne? Kann man das gar nicht mal bei eBay anbieten. Naja, also es spricht, finde ich, schon einiges für den BVB, aber du hast schon recht. Sicherlich jetzt so ein bisschen von den nächsten Wochen abhängig und es ist auch wirklich viel abhängig von dem direkten Duell. Also alles, was keine Niederlage. Also, ne, Sieg, also ein Punkt oder ein Sieg des BVB hätte für mich auch eine eindeutige Tendenz pro BVB, wenn man punktgleich in das Spiel geht oder zumindest also so, dass mit einem Sieg auch die Bayern überholt würden. Dann könnte das der, also dieser Momentum-Shift dann sein pro BVB. Wahrscheinlicher ist natürlich aus den Jahren vorher, aus der Vergangenheit, dass man da doch eine Niederlage mitnimmt und dann könnte es natürlich leider dann auch so laufen wie in den letzten 10 Jahren.
Ja, deswegen ist es, glaube ich, ähnlich. Ich meine, wir werden nun in der Zeit dazwischen auch immer wieder aufnehmen und immer auch wieder diese Themen beackern, wie man so schön sagt. Aber es ist ähnlich wie bei unserem Champions League-Teaser, bei dem wir gesagt haben, lass uns doch mal sprechen, wenn das Achtelfinale vorbei ist. Denn klar war man so ein bisschen euphorisch mit 4 Mannschaften im Achtelfinale und eigentlich alle Mannschaften noch europäisch vertreten. Jetzt sind sie es natürlich auch nach der EL, nach diesem.
Außer Köln, ne? Also Köln sind.
Genau, Köln ist raus, aber Köln zählt auch nicht, weil Köln ist Köln. Köln ist einfach Jack.
Naja, und.
Jojo, das.
Die haben sich ja trotzdem auch 8-mal geschlagen, das hätte ja auch funktionieren können, mit ein bisschen mehr Glück und ich glaube, unnötige Niederlage zu Hause gegen Budapest, die man hätte nicht einfahren müssen, war das Budapest?
Ja, und ich behaupte auch, dass ich glaube, dass das Aus ganz gut war, weil sie so diese Doppelbelastung nicht mehr auf dem Tacho haben mit ihrer Art zu Fußball spielen.
Ja, definitiv.
Fußball zuspielen. Ich sage, heute wird formulierungstechnisch wieder Achterbahn gefahren. Ich hätte ein bisschen Angst um die Liga-Zugehörigkeit gehabt, hätte der FC da weiter im Europapokal. Ich werde das Wort heute zum zweiten Mal benutzen. Reüssieren. Das tun sie leider nicht aus deutscher Sicht, aber ich glaube für den Verein aus ganz guten Gründen. Und das hat, glaube ich, hat einen guten Effekt für die Liga. Ich meine, sie sind jetzt momentan so ein bisschen Mal gewinnen sie 3-0, mal verlieren sie 3-0. Es ist so ein bisschen ein Wabonspiel, aber es liegt halt auch, glaube ich, an ihrer eher offensiv geprägten, sehr, sehr mutigen Spielweise. Und da bist du mal mit Wut belohnt, mal wird Mut belohnt. Wut auch, ja, aber Mut meinte ich. Und mal halt nicht. Zurück zum BVB. Ich, wie gesagt, ich würde mir es gerne, lass uns mal nach dem Klassiker, in Germany we call it the Klassiker, da nochmal wirklich das auf die Tagesordnung bringen und ausführlich drüber sprechen.
Weil dann tatsächlich auch eine Tendenz absolut in eine Richtung, finde ich, dann gegeben ist.
Könnte gegeben sein, ne? Ja. Also, dann ist auch das Achtelfinale CL gelaufen. Das ist ja nun in der kommenden Woche, während wir sprechen. Da bin ich im Gegensatz zu vielen bei Bayern deutlich optimistischer als bei uns, weil irgendwie, obwohl jetzt bei Chelsea ist es ja mittlerweile, Chelsea London, wenn da viele Spieler jetzt ausfallen, also viele, ich meine, es ist vor allen Dingen Thiago Silva als Abwehrstütze und ansonsten ja der Verein wirklich in der Liga momentan so abgeraubt. Ich traue dem Braten noch nicht, weil an der Stamford Bridge, da kann halt auch ganz schnell mal irgendwie nach 3 Minuten das Ding im Netz liegen. Und dann ist das Spiel halt von vergangener Woche oder von vorvergangener Woche, glaube ich sogar, dann ist das egal und ist egalisiert. Das wäre halt, das ist so ein bisschen meine Angst. Aber da merkst du auch schon, ich bin, was den BVB angeht, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre vielleicht auch etwas zurückhaltender, als man es noch zu Klopps, Tuchel und Kloppschen und Tuchelschen Zeiten war.
Nun würde ich tatsächlich, ich finde jetzt nicht, dass die Stamford Bridge so ein Stadion ist, das anders als Anfield auch Tore schießt. Deswegen, also nicht Tore schießt, aber ein Spiel massiv beeinflusst. Deswegen hätte ich jetzt als BVBler gar nicht so große Angst vor der Stamford Bridge. Zumal.
Also, habe ich auch nicht, aber ich weiß, wie, also für Chelsea ist es ja noch viel mehr als für Liverpool. Doch, also wirklich der allerletzte Strohhalm, um irgendwie nächstes Jahr international zu spielen.
Stimmt schon.
Die sind jetzt in der Liga auf Rang 10.
Ja, stimmt.
Haben klar. Gehörig Abstand zu ihren Vorleuten oder zu den Mannschaften, die vor ihnen stehen, um ein bisschen vernünftiger zu sprechen. Und deswegen, das kann natürlich, ey, die berühmte Wagenburg-Mentalität kann da natürlich entstehen. Was ich jetzt unter der oder am Wochenende las, nach der, ich glaube, erneuten Niederlage gegen Tottenham, dass Graham Potter, jetzt nennen wir ihn auch nicht Harry, sondern wirklich Graham, so heißt er ja, nochmal schön nachgetreten hat gegen Thomas Tuchel.
Hat er?
Also, dass es eine katastrophale Vorbereitung gewesen sei und dass die Mannschaft im schlechten Zustand gewesen sei. Und da wäre ich immer, also das ist so auf der Sympathieskala, ist das so auf der nach unten offenen Antonio Conte-Skala. Schon recht weit, was heißt oben auf Italienisch?
Aber ist das richtig übersetzt worden? Also hat er.
Ah, oh, ja, genau, in der englischen Übersetzung schiefgegangen.
Nein, aber Vorbereitung, welche Vorbereitung meint er? Also eine hat er ja selber gar nicht gemacht.
Er meinte tatsächlich die Sommervorbereitung. Okay. Da war ja auch eine US-Reise dabei, die wäre wohl eher katastrophal gelaufen und wäre auch nicht gut geplant gewesen.
Kann er ja nicht beurteilen, war er selber ja noch nicht in Charge. Also,
na, offensichtlich hat er da vielleicht auch etwas nachgequatscht, was ihm eventuell auch der ein oder andere Spieler
ja,
als...
Okay, das mag sein. Aber ja, also würde ich mir gerne mal das Originalzitat nochmal angucken, wenn man das irgendwo zur Verfügung hat, weil da geht möglicherweise doch ein bisschen was flöten in der Übersetzung. Aber wo steht es? In welchem Qualitätsmedium ist
Ich habe mit einigen erfahrenen Spielern, ich zitiere Spox.de, Spox.com.
Und wo haben die das her?
Das werde ich, lass mich doch mal bitte mal zitieren. Ja. Bei einer Pressekonferenz der Blues am Freitag holte der Engländer zum Rundumschlag aus. Ich habe mit einigen erfahrenen Spielern gesprochen. Sie haben mir gesagt, dass es die schlechteste Vorbereitung war, die sie je gemacht haben.
Okay.
Damit zog sich Potter auf die Sommervorbereitung Tuchels. Auch die Reise in die USA vor Saisonbeginn bewertete Potter kritisch.
Nur ganz kurz. Sag erst mal zu Ende. Sorry, aber...
Organisatorisch hat die Tour nicht so gut funktioniert, wie sie es sich gewünscht hätten. Ich war nicht dabei, kann also nichts dazu sagen. Jada, jada, jada. Und sowas finde ich halt, für mich ist das neben dem Torwartwechsel immer der letzte Strohhalm. Lustigerweise hat er ja, glaube ich, schon den Torwart gewechselt.
Kepa steht ja wieder in der Hütte hinten. Ja. Jetzt würde ich mal trotzdem zwei Sachen sagen. Also natürlich, das eine, Vorbereitung schlecht, geht sicherlich in Richtung Trainer oder Vorgänger Tuchel. Die Organisation, die obliegt ja jetzt weniger dem Trainer. Das ist ja eher eine Sache des Sportdirektors oder ne, anderer Leute in Charge. Deswegen, das würde ich jetzt nicht so heiß kochen. Aber natürlich, die schlechte Vorbereitung, die meinen sicherlich schon den Vorgänger. wirkt jetzt nicht so extrem sympathisch, das raus sollen. Aber ja, spricht auch dafür, dass er natürlich viel Munition schon verschossen hat und jetzt guckt, was, wo er noch ein paar Trönchen herkriegt, damit er doch nochmal was irgendwie abfeuern kann. Wird der über die Saison hinaus Trainer bei Chelsea bleiben?
Nö.
Es würde
kann, also, kann ich mir nicht vorstellen.
Es würde einen überraschen, sagen wir so, ne? Und wer kommt da in Frage? Weil wir reden bei Chelsea immer darüber, dass es, also Potter war ja schon eine, sagen wir mal, so eine Entwicklungslösung.
Ja, die mich auch schon bei der Entscheidung damals sehr, sehr überrascht hat, dass man jetzt bei Brighton und Hove Albion sich den Nachfolger für den Champions-League-Trainer und Champions-League-Siegertrainer Tuchel, dass man ihn da verpflichtet. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen auf dem Schirm. Ich könnte mir durchaus ja vorstellen, wenn die Saison jetzt bei Real, was aus der Champions League eher, da kommen wir vielleicht auch noch heute zu, sich nicht andeutet, aber irgendwie hatte ich mal kurz das Gefühl, dass Ancelotti auch nicht mehr ganz so, ich sage jetzt nicht gern gesehen, aber dass Ancelotti auch vielleicht so erste Abnutzungserscheinungen schon gezeigt hat, aufgrund der vielleicht doch weniger Spielidee, sondern eher so dieses Herbergsvatertum dort in Madrid so aufzieht. Ich fände ja irgendwie...
Aber korrigier mich, wenn ich das falsch wiedergebe, aber war nicht da die Äußerung nach Madrid, kommt auch nichts mehr?
Ja, aber sag niemals nie, Klonk.
Gut, Chelsea kennt er natürlich jetzt auch vereinsmäßig, wobei er hat sich hier sicherlich auch nochmal geändert, aber er war schon mal da.
Ja, und das war nicht die jetzt seine ultimativ erfolgreichste Zeit und du weißt ja, manchmal haben sie noch so eine Rechnung offen, diese Trainer.
Ist ja nicht.
Und gleichzeitig, ich würde die Option nicht aus dem Auge lassen, dass vielleicht Diego Simeone nach der Saison bei Atletico Madrid irgendwann auch mal sagt, so, ich habe jetzt, glaube ich, genug gegeben in der Zeit und dann machen wir uns bitte nichts vor mit dem Standing, was er sich erarbeitet hat in den letzten Jahren. Man mag ihn unsympathisch finden oder nicht, ist der für so einen Club wie Chelsea dann immer interessant.
Ja, ich kann mir das vor allen Dingen mit einem Enzo Fernandez tatsächlich gut vorstellen. Ja. Zwei Argentinier, einer auf neben der Seitenlinie und einer auf dem Platz. Das, ja, wobei, ich habe gerade noch was überlegt. Ich würde auch nicht absolut absprechen, dass Potter die Saison oder das darüber hinaus zumindest nicht mehr erleben wird bei Chelsea. Aber ich könnte mir unter Umständen doch vorstellen, dass der Besitzer sagt: Nee. Gib ihm mal Zeit noch.
Ja, dafür sind ja diese gerade US-Besitzer oder Investoren nicht immer so ganz bekannt. Und ich glaube, wenn sich da ein großer, heißer Name auftäte, wäre Chelsea nach der, muss man echt mal sagen, nach der doch schon eher katastrophalen Saison, wenn sie jetzt sich das noch irgendwie gerettet kriegen über die Champions League, was ich nicht hoffe, dann ist da für mich logischerweise der Schritt vielleicht aus. Vielleicht ist Allegri nach dem Juve-Jahr auch nicht mehr so ganz heiß auf sowas, versucht es vielleicht mal woanders. Wir schauen mal. Lustigerweise haben wir über den FC Chelsea gar nicht geplant zu sprechen. Aber
der war ja auch letzte Woche auf dem Tableau, wenn ich mich richtig entsinne.
Wer war wo auf dem Tableau?
Stand in den Aufzeichnungen.
Ach so, ja, ich dachte, du meinst jetzt Allegri, dass der da irgendwie letzte
Woche gesprochen wurde. Nein, ich meine aber das Thema Chelsea. Aber dann haben wir das doch auch, haben wir sozusagen die liegen gebliebenen Themen der letzten Woche auch noch abgehakt. Ist doch fein.
Ja, wollen wir jetzt, also ich würde es abkürzen, ich habe euch im Spitzenspiel so gesehen, wie man euch meistens in Spitzenspielen sieht. Dominant abgewichst, hungrig, fügen Sie ein weiteres Adjektiv, was klar macht, dass Bayern... Kragenweite nicht von Union.
Ich hätte es spannend gefunden, wenn Union nicht...
ich bin betrunken heute. Ich trinke Wasser, meine Damen und Herren. Ich wollte es nur einmal betonen.
Ich hätte es spannend gefunden, wenn Union fit und also nicht müde, denn das müssen sie nach dem Auftritt gegen Ajax. Und da muss man wirklich mal alle Hüte ziehen, finde ich, vor Union. Also das hätte ich ihnen so nicht zugetraut. Gerade im Heimspiel dann mit einem... Doch.
Gegen Ajax Amsterdam immer noch.
CL.
Keine drei Jahre Champions League Halbfinalist. Ja. Mit ganz viel Pech damals nicht ins CL-Finale gekommen.
Ja.
Europa League-Finalist auch vor 5 Jahren, meine ich, gegen Man United. Ja. Deswegen, also schon. Und ja, ein großer Name immer noch. Also auch wenn jetzt nur noch Johnny Haitinger auf der Bank sitzt. Entschuldigung, böse. Ist das ja immer noch, im Vergleich zu Union Berlin, eine höchst etablierte Marke in Europa.
Ja, deswegen, und ich finde den Kader, natürlich hat der in den letzten Jahren quasi ja auch qua Vereinspolitik, aber also wie viele irre Spieler, die jetzt bei anderen Vereinen, und da reden wir eben auch über Top 20 in Europa rumlaufen. Mhm. Aber da kommt ja auch immer noch was nachgeschossen. Also wenn ich mir den Kudus vorne angucke, das ist ein höchst talentierter Mann, der auch seinen Weg machen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Davy Klaassen, der natürlich irgendwie da seinen Karriereherbst verleben wird. Das ist eine ganz interessante Mischung, aber ich finde schon extrem beeindruckend, dass Union das gezogen hat. Glaube ich auch eine Meisterleistung von Fischer, was so Einstellung und auch taktische Disziplin angeht natürlich. Da hat er nochmal so ein Meisterstück, finde ich, nochmal abgeliefert. Aber leider hat das eben auch zur Folge gehabt, dass man eben dem FC Bayern nicht so auf Augenhöhe begegnen konnte. Das war einfach körperlich und auch mental, glaube ich, so nicht zu machen. Und damit hat sich für mich Union auch aus der, zumindest man konnte ja mal über so vier Meisterschaftsanwärter sprechen, hat sich damit jetzt auch verabschiedet. Noch gar nicht tabellarisch, aber ich denke, da wird auch die Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, ist ja weiterhin Pokal, sind sie auch noch im Viertelfinale, wird das schwer werden für die. Und aber ihr Ziel ist ja jetzt internationaler Wettbewerb, haben sie ja für die Liga ausgerufen. Das ist ja absolut angemessen, da auch nochmal das Saison.
Haben sie tatsächlich kommuniziert?
Ja, sie haben ein ganz klares Commitment innerhalb der Mannschaft, und das haben sie auch nach außen transportiert. Das ist,
aha, okay.
Und das finde ich stark auch, ne, weil daran wird man am Ende des Tages gemessen. Allerdings ist das ja auch keine total vermessene Einschätzung, die sie da abgegeben haben. Also sie haben sich ja auch nicht komplett abschlachten lassen. Bayern war sicherlich jetzt auch ein, zwei Klassen am Sonntag besser, aber es lag meiner Meinung nach eben auch an der körperlichen und mentalen Verfassung von Union nach dem anstrengenden Spiel unter der Woche.
Ja, kann der Spieltagsplaner oder die Spieltagsplanung nicht so viel für, aber
ja.
Ist schon fies, wenn du gegen ausgeruhte Bayern, die eine,
ja.
Zwar, was Nagelsmann angeht, nicht so ruhige, aber ansonsten ja, was die Spieler mal angeht, eine relativ ruhige Woche hatten.
Ja.
Keine Skifahrten, keine Paris-Touren, keine Friseurbesuche, keine Spielerfrauen, die mal einen Geistesblitz einfordern oder so. Das war schon fies. Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Also das Hoffenheim-Dortmund-Spiel war ein 1:0 gekleidet im Gewand eines 2:5,
mhm.
würde ich jetzt mal sagen, oder 3:5. Das Bayern gegen Union-Spiel war ein 3:0 gekleidet in einem 8:0. Weil ich fand Bayern so stark, so dominant, und ganz viel Glück für Union, dass sie nicht schon nach 30 Minuten 2-3-0 zurückliegen.
Also es
eine
war,
richtige Packung kriegen.
Es waren sicherlich die stärksten 45 Minuten, also mit in diesem Jahr zumindest. Also,
ja, so wie bei Korn, das ist immer das härteste Album, was sie je gemacht haben.
Nein, aber ich fand es auch, sie waren sehr präsent und waren in Zweikämpfen da, und alleine, man konnte es an dem Spielfeld ja ganz gut sehen durch den Schnee, der gefallen war, dass recht lange noch sehr weiß war in der Bayern-Hälfte, also in der Defensivhälfte der Bayern, und sehr grün schon wurde vorne im in der Angriffshälfte der Bayern. Und das sagte dann schon ziemlich viel aus, meiner Meinung nach, über das Spiel.
Ja.
Eine Frage habe ich noch in puncto Bayern, dann können wir das Thema auch dicht machen. Bist du mit der Strafe für Nagelsmann einverstanden?
Ja. Das ist eigentlich wurscht. Also ich finde, eine Spielsperre hätte ich irgendwie merkwürdig gefunden.
Als Ersttäter vor allen Dingen, ne? Das hat man ja nochmal auch vor Gericht, also vor dem Sportgericht, glaube ich, nochmal so, oder Kontrollausschuss, ist es ja klar betont. Ich hätte eine Spielsperre auch etwas hart gefunden, deswegen. Er hat mich nur mal deine Einschätzung interessiert, auch als...
Ja, ich weiß auch gar nicht, also Kloppo war doch damals bei diesem HSV-Regenspiel quasi im Gesicht des Schiedsrichterassistenten und hat dafür, glaube ich, auch keine Sperre gekriegt.
Hm.
Das war auch eine Geldstrafe.
Ja.
Und der war nun wirklich Wiederholungstäter. Deswegen.
Passte schon, denke ich. Es musste.
Ja, ist auch, glaube ich, ich hoffe, er hat ein bisschen gelernt. Ich bin nach wie vor von der Entschuldigung, die es nicht so richtig war, fand ich nicht so cool. Ich fand auch aber das haben wir letzte Woche gleich schon bekakelt. Kann mich aber nicht mehr so erinnern.
Mhm.
Das Auftreten danach auf der PK, so, ey, jetzt bitte keine Schlagzeilen machen, das war halt irgendwie, Ja, okay, das, dann sagst du, ja, jetzt ist recht.
Ja,
jetzt Challenge accepted, ja, Herr Nagelsmann.
Fand ich,
aber ist auch egal.
Ja, aber können wir nochmal einsagen, fand ich auch mimosenhaft. Also, das hat mir so gar nicht gefallen. So, ich baue Scheiße, aber ich möchte dann bitte nicht, dass ihr darüber berichtet. Also das, ne, da muss man auch mit den Konsequenzen leben, auch medial oder in der medialen Berichterstattung. Also, die Suppe hat er sich dann selber eingebrockt. Also.
Ja, fand ich halt auch. Und ich habe nur in den letzten Tagen, obwohl es am Sonntag gut lief, obwohl viele sich positiv über das Spiel geäußert haben, war ich doch überrascht, wie auch, glaube ich, bei anderen Formaten, die Podcasten über Fußball, dass doch die Kombination Nagelsmann-Bayern noch immer nicht so komplett vollends überzeugend ist. Also Ich wundere mich, weil du auch den Trainer, die Trainer-Mannschaft-Kombi bei Borussia Dortmund so hervorgehoben hast und anscheinend ja auch so schwierigere oder schwierig anzumutende Fälle oder anmutende Fälle wie Causa Hummels, Reus, die nun beide gegen Chelsea gar nicht gespielt haben und dann das doch irgendwie gut, ich finde gut und besser sogar moderiert wird als, oder moderiert zu werden scheint als Terzic. Da muss man bei Hummels finde ich auch dazu sagen, dass der damals nach, also ja eher Favre abgesägt hat oder mit bei den Kritikern waren und dementsprechend bei Terzic ja sehr, sehr früh sich immer reingeworfen hat in die Bresche.
Ja.
So, und jetzt aber zu Nagelsmann. Irgendwie ist doch die Kritik an seinem Stil, ich finde halt, er ist irgendwie, ihm fehlt es seltsamerweise, obwohl er nicht viel jünger ist als Erwin Terzic, fehlt ihm irgendwie so ein bisschen noch der Grad an Psychologie, an Menschenführung, an so ein bisschen weg von seinem, vom Tablet und da irgendwie, ich sage jetzt extra nicht Laptop, vom Tablet weg, vom Reißbrett, wie man das spieltechnisch strategisch löst, sondern einfach auch mal so menschlicher löst, weil die Aussage bei Müller-Rausnahme, ich hätte jeden rausnehmen können, jetzt hat Zadinovic, ist scheiße. Ja, aber eigentlich kannst du in so einem Spiel ja Müller nicht rausnehmen. Das fand ich irgendwie ein ganz fatales, merkwürdiges Zugeständnis an, ich habe es nur über taktische Dinge verargumentiert und nicht über, aber der Thomas ist schon einer, der dann den Ball hinterher rennt und der Thomas ist schon einer, der auch dann lenkt und anschiebt und so weiter.
Das ist ja der Punkt, den wir letzte Woche so ein bisschen angesprochen haben, dass so ein bisschen diese Psychologie fehlt, Menschenführung sicherlich auch. Das ist ja trotzdem lernbar, ne? Also am besten ist es, wenn du es wie Kloppo einfach intuitiv kannst, so, Mensch, also so gottgegeben quasi, wenn du das hast, aber du kannst es dir zumindest in Teilen erarbeiten, ne? Empathie, so eine letzte Empathie sicherlich nicht, aber so eine technokratische Empathie kann man auch entwickeln, dafür ist er noch jung genug. Mir geht das aber auch auf den Sack, dass diese, du nennst sie dann Tablet-Trainer, das passt ja auch ganz gut zu dem, was sie da auf der Bank dann veranstalten mittlerweile.
Genau, deswegen habe ich so.
Genau, weiß ich auch, dass das die Anspielung war. Dass die so glauben, dass es einfach pure Taktik ist und dass es eben im Fußball überhaupt, also ein sehr wichtiges Merkmal, aber eben nicht ein komplett ausschlaggebendes ist, ganz viel im Kopf stattfindet, ganz viel Mentalität ist einer, und nicht nur von Einzelspielern, sondern eben einer Mannschaft, die dann herausgeprägt werden muss, wo du eben 11 Individuen zusammenführen musst und den maximalen Erfolg aus dieser Konstellation holen musst. Und da hat er definitiv noch einen Weg vor sich. Das kann trotzdem auch dieses Jahr wieder zur Meisterschaft führen. Und er würde natürlich, wenn er noch einen weiteren Titel holt dieses Jahr und sei es mal Maximum die Champions League, dann hat er natürlich schon auch dann abgeliefert. Sieht derzeit nicht unbedingt danach aus, weil, ja, nachdem ich zur Jahreswende gesagt hätte, dass die Bayern wirklich klarer Favorit auf die Champions League sind, würde ich mittlerweile sagen, sie sind immer noch einer der Mitfavoriten. Aber für mich nicht mehr der Top-Favorit.
Und lustigerweise sage ich, ähnlich wie andere Kolleginnen und Kollegen aus unserer Zunft, der Sieger dieser Partie ist für mich, weil ich Real auch bei Liverpool bei weitem nicht so stark fand, sondern eher Liverpool erschreckend schwach in der Defensive, weil ich Neapel für
und da
das Next Big Thing gerade halte, aber auch glaube, dass da irgendwann eine Grenze gesetzt ist, was so Abgezocktheit etc. angeht. Ich sehe einfach niemanden außer vielleicht. Und die sind auch noch nicht sicher weiter, genau wie die Bayern, genau wie Borussia Dortmund. Man City wäre halt mal rein formal dran.
Ja.
aber ich, auch da bin ich noch nicht vollends überzeugt. Und so, wenn ich mir so den kompletten Kader mittlerweile bei euch angucke, außer vielleicht auf der 9 habt ihr überall doppelt besetzt richtige Granaten. Wenn bei euch nicht Cancelo spielt, spielt dann, wer hat denn am Sonntag noch gespielt, defensiv?
Stanisic.
Auch der kriegt dann halt auch mal Spielzeit in so einem wirklichen 1 gegen 3 Topspiel. Und es kann alles obsolet sein, wenn nächsten Mittwoch um 23.15 Uhr Mbappé das 2:0 in der 93. einnetzt.
Also ich glaube...
Aber ich glaube schon, dass euch... Ich glaube irgendwie in eurem Kader lustigerweise ist dieses 11. Mal Meisterschaft vielleicht gar nicht so sehr drin und so seid ihr gar nicht so geil drauf wie auf wieder Henkelpott, was jetzt ja auch nun erst 3 Jahre her ist.
Aber den wirst du meiner Meinung nach durch die Besonderheiten der K.O.-Phase wirst du das wirklich nur schaffen, wenn du dieses besondere Etwas auch hast zwischen Spieler und Mannschaft. Mannschaft und Trainer. Und da sehe ich ein, und das ist lustig, weil Spalletti nun ja auch noch nichts geholt hat an großen Titeln. Also in Russland mit Zenit hat er, glaube ich, 2-3 Meisterschaften geholt. In Italien hat er aber noch nichts geholt. Aber wer Neapel, ich weiß nicht, hast du es gesehen gegen Frankfurt?
Ich habe ja leider mich für das...
Stimmt, wir haben auch geschrieben.
Für die vermeintliche Hochzeit da von Neapel irgendwie entschieden. Das war halt schon nach 20 Minuten erstaunlich, wie abgezockt
das war, und granatenstark.
Die waren. Mhm. Und dann lief parallel natürlich im Stream lief das wahre Spektakel, nämlich die Beerdigung von Liverpool, muss man ja wirklich sagen. Vielleicht auch die Beerdigung auch also ich fand auch da wurde Klopp vielleicht ähnlich wie bei uns im damaligen DFB-Pokalfinale, also wirklich in seinem allerletzten Spiel gegen Wolfsburg, ich glaube 4:1, wenn ich mich richtig erinnere, oder 4:2, auch da wurde man irgendwie so gefühlt total entzaubert und danach wusste man irgendwie, die Bude ist sturmreif geschossen, jetzt brauchen wir was Neues. Und ich weiß nicht, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass es bei Liverpool auch nicht anders gehen kann. Also ich will da Jürgen Klopp auch gar nicht wegsprechen und gar nicht irgendwie aus seinem Amt jagen und finde das sogar relativ cool, dass er nach wie vor sagt, nö, also ich habe da ganz andere Gefühle als bei meinem Ausscheiden bei Borussia Dortmund.
Das nehme ich ihm auch ab, ehrlich gesagt.
Ich würde ihm jederzeit alles abnehmen. Also könnte dir auch wahrscheinlich als Veganer irgendwie ein Stück Fleisch verkaufen. Aber irgendwie, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie der Kaderumbruch ohne Champions League gelingen soll, wie man eventuell einen Bellingham oder auch einen neuen, wirklich treffsicheren Knipser sich dazu holt und vor allen Dingen aber auch in der Defensive deutliche Stabilität gewinnt.
Ja, ich
weiß es nicht.
Ja, also sie haben Baustellen.
Es stellt sich für mich, letzter Gedanke dazu von mir, es stellt sich für mich einfach wie eine Herkulesaufgabe stellt es sich für mich dar. Dann nehme ich so ein bisschen noch raus kann ich nicht ganz aus der Rechnung rausnehmen, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass wir unter Hansi Flick bei einer Heim-WM so wahnsinnig gut abschneiden werden und ob man nicht dann doch irgendwie die Verbindung Nationalmannschaft, Klopp, eventuell nochmal heiß wird nach einem vielleicht auch etwas ausgeprägteren Sabbatjahr. Steile These, ich weiß.
Ja, das wäre eine Brücke, die man natürlich bauen kann. Ich habe das Gefühl, nun weiß ich wirklich nicht, wann dieses Interview, der zweite Teil, genau aufgenommen wurde, aber da ist Klopp noch heiß wie Frittenfett. Und ich glaube... Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht er oder er wandelt den Kader jetzt um. Weil der Kader in der Form ist satt und von 6-7 Jahren Klopp-Fußball einfach aufgebraucht. Das heißt, er braucht frisches Blut. Entweder ist er das frische Blut, das geht sozusagen. Also er sorgt für frisches Blut, indem er geht auf der Trainerposition. Oder er erneuert den Kader. Und ich traue ihm zu, dass es tatsächlich Letzteres wird. Und ich glaube schon, dass in Bellingham, scheint ja so zu sein, dass er sehr im Wort steht in Liverpool, dass das auch unabhängig von einer CL-Teilnahme ist. Jedenfalls für ein Jahr. Und dann...
Wo kommt die Info her? Also
nach allem, was ich so lese, ist, dass das doch ziemlich fix ist mit den Reds. Aber
Ich glaube tatsächlich, dass das. Kili hat sich ja am Samstag im Sportstudio auf einmal über eine Verlängerung geäußert. Und das würde Kili, glaube ich, nicht tun, wenn da nicht irgendwie eine Tür aufgegangen wäre.
Okay, also ich halte. Bellingham-Seite. Das kann ja auch sein. Vielleicht für den Spieler sogar die schlauere Entscheidung zunächst. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man in Liverpool sagen muss, dass. Also, Bellingham der Spieler wäre, um den man herum eben dann eine neue Mannschaft aufbaut.
Also, ja, und glaubst du, dass er mit dann 20 diese Verantwortung schon tragen kann?
Wenn einer, dann er. Ist
doch woanders. Ja, das stimmt. Mhm. Aber er könnte ja nun auch bei Real Madrid einer von vielen sein, die diesen Neuaufbau so Schritt für Schritt in den letzten Jahren ja auch begleitet haben. Also Vinicius Junior hat ja auch so seine Jahre gebraucht und ist jetzt auf einmal, wie ich finde, und von Carlo Ancelotti ja auch vor kurzem nochmal echt auf den Sockel gehoben. Ist ja doch, hat sich da wirklich entwickeln können. Und ich weiß nicht, ob es nicht ein bisschen zu schnell gehen würde für ihn.
Also ist natürlich auch noch eine Variante. Ne? Also es gibt vielleicht drei Varianten. Die Real-Variante, dann mit Tchouaméni sozusagen und Camavinga die neue Achse oder die neue Zentrale bilden. Bei den Reds, also den Neuaufbau sozusagen um ihn herum gestalten lassen. Oder nochmal einen Vertrag mit Dortmund aushandeln, der eine realistische, aber angemessene Ablösesumme enthält. Ne, also eine fixe Ablöse. Da wird der BVB auch nicht drum rumkommen, das dann in den Vertrag mit reinzuschreiben, auch wenn sie ja immer anderes sagen.
$1 Million.
Nein, aber angemessen, keine Ahnung, 80 Millionen plus, könnte ich mir vorstellen, dass man da ein Commitment macht. Und dann, aus Spielersicht fände ich das sogar schlau. Also das wäre meine Lieblingslösung. Und dann vielleicht sogar mit einem Agreement, dass es danach zu Liverpool geht. Und Liverpool muss jetzt irgendwie 2 Jahre gucken, wie sie das gestalten. Müssten halt den Platz irgendwie für ihn freihalten dort. Mhm. Das ist nicht sehr fußballmäßig, ne? Dafür ist Fußball zu kurzfristig eigentlich. Im Handball könnte man sich das vorstellen, aber im Fußball eher nicht so. Also im Handball werden ja Verträge schon für 2024 schon fixiert.
Richtig. Die Variante, ihn einfach zu kaufen für 150 Millionen und ihn ein Jahr auszuleihen an Borussia Dortmund, wäre etwas, was man machen könnte.
Ja, die Pulisic-Variante sozusagen. Also die hat auch Charme natürlich.
Übrigens, Man City, mittlerweile lass die Foden davon, denn Phil Foden hat gerade das 1-0 geschossen. Ich wollte schon immer diesen Witz machen.
Gibt richtig auf die Foden. Es ist jetzt viel Spekulation. Drei Varianten, die man sich sicherlich vorstellen kann, wie es bei in der Causa Bellingham weitergeht. Für Liverpool, wenn es mit Klopp weitergeht, wird es eben nur über einen kompletten Neuaufbau gehen. Dann glaube ich, da hast du jetzt gesagt, der Mittelsturm. Ich glaube, dass man dem Darwin doch noch ein bisschen Zeit geben muss, dass das einer sein könnte.
Ja, von den Anlagen natürlich.
Und mit Gakpo hast du vorne auf jeden Fall einen Flügelstürmer, der extrem interessant ist, finde ich. Den hätte ich mir auch gut in der Bundesliga vorstellen können übrigens. Aber dafür war der dann schon zu gut bei Eindhoven.
Ja, und das ist halt einfach auch die Preiskategorie, die Bundesliga anzieht. Ne?
Nein, gerade wenn als Liverpool im Spiel war, war jeder Bundesligist, bis auf die Bayern, und die haben, glaube ich, da nicht mitgeboten, weil Bayern schon ein Überangebot auf der Position hat. Mhm. Oder zumindest kein Need hat, sagen wir mal so. Ja. Und bei euch, ehrlich gesagt, gab es die Notwendigkeit, jetzt seitdem Adeyemi funktioniert, auch nicht unbedingt, ne?
Nö, deswegen.
Ja.
Gut, jetzt haben wir viel über die beiden Großen gesprochen. Jetzt können wir zwei Ausfahrten nehmen. Wir gucken entweder erstmal ganz nach unten oder wir gucken erstmal für mich auf die heutigen Breaking News, was unseren jeweils zweitliebsten Verein angeht.
Ja,
was
meinst du? Dann lass mal auf jeden Fall Schalke mal auf die nächste Woche schieben.
Ja, denn ich glaube, Schalke kann sich auch schnell erledigt haben, wenn die da irgendwie gegen Bochum verlieren und natürlich verlieren.
Sehe ich nämlich auch so.
Ist halt alles wieder nur.
Wird mir gerade ein bisschen viel hochgejatzt.
Aber das übliche, seit 5 Spielen ungeschlagen. 4 Unentschieden, 1 Sieg.
Aber das ist ja auch gut, dann können wir von dem Dialekt jetzt nämlich weg, dann kommen wir wieder zu unserem Norddeutschen.
Wobei das schon bemerkenswert ist, in Schalke kannst du auch Flutlichtmasse aufstellen, da kommen 3000 Leute. Gut, dann Holstein.
Ja.
Musik bitte.
Ja, wir mussten ja heute die traurigen Nachrichten vernehmen, dass Hauke Wahl seinen Vertrag nicht verlängern wird. Und
Karl Ransa ist tot.
Genau. Und Hauke, der Kapitän, sucht nochmal eine neue Herausforderung. Das finde ich ist grundsätzlich immer erstmal nachvollziehbar.
Okay.
Ja.
Okay.
Und ebenso traurig ist das Karriereende, aber also traurig, aber ungleich oder absolut nachvollziehbar, auch aufgrund der verletzten Situation so der letzten Wochen und Monate, ist, dass Finn Bartels halt die Karriere beenden wird. Ich hoffe, dass der Verein schlau genug ist, Finn sehr schnell zu integrieren in Funktionen, was auch immer das dann sein wird. Das kann ich nur hoffen. Was man so hört, hat er ja hier gebaut und deswegen sieht er wohl seinen Lebensmittelpunkt in Kiel. Ich hoffe, dass der Verein schlau genug ist, das dann auch zu nutzen. Wobei ich Finn vielleicht jetzt auch gar nicht unbedingt so in aller vorderster Front sehe. Ja.
Chef-Scout.
Er hat auf jeden Fall, glaube ich, gute Kontakte, ist in der Bundesliga sicherlich auch ein gern gesehener Mensch. Ich denke, dass der in allen Stationen Leute hat, ein Netzwerk hat, das man nutzen könnte. Also das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und du hast ja schon sehr schwarz gemalt und das würde ich allerdings aber auch so unterschreiben fürs nächste Jahr. Wenn das nicht, und das sieht schwer aus, das adäquat zu ersetzen, wird das nächstes Jahr eine extrem große Aufgabe. Und die würde tatsächlich zunächst mal Klassenerhalt und gar nicht über anderes Nachdenken heißen. Das gehe ich voll mit. Nun müsste man eine Transferperiode noch abwarten, aber also die drei Abgänge, die kriegst du, glaube ich, so nicht aus dem Stand ersetzt.
Nö, das ist meine Befürchtung. Ja. Also, und ich preise jetzt schon eigentlich ein, dass vielleicht irgendwann auch auf der Trainerposition innerhalb der Saison mal reagiert werden würde, wenn es nicht läuft. Mhm. Und ich muss ja einpreisen, dass ein Großer, und das ist dann doch wieder Erstliga eigentlich, aber ich glaube einfach, ein Großer geht runter, und zwar ein großer Name. Und das ist doch vermutlich, glaube ich zumindest nach wie vor, Schalke 04. Aber ich glaube auch, dass es wahlweise Stuttgart oder Hoffenheim erwischen könnte.
Ja, und Hoffenheim hat natürlich eigentlich die Mittel, um eben nicht abzuschmieren. Lustigerweise fehlt ihnen ja auch das, auch wenn sie 1899 heißen, das, was man Tradition nennt. Deswegen also so ein Vergleich zu Kaiserslautern oder auch Karlsruhe mal vor ein paar Jahren. Den, finde ich, kann man nicht unbedingt ziehen. Den traue ich durchaus zu, dass für die das sogar, also gut ist es, glaube ich, nie in die zweite Liga zu gehen. Aber es kann nochmal eine Kaderstruktur nochmal sehr massiv verändern. Was ganz gut ist, wenn du sagst, du hast einen unausgewogenen Kader, den, wo du auch vielleicht noch so 3-4 Spieler hast, um die du herum was aufbauen kannst. Aber also wo du relativ viel wechseln musst, damit da mal Fahrt so in das Gebilde kommt. Und das könnte ich mir für Hoffenheim durchaus vorstellen und denen traue ich dann schon auch zu, dass die da oben auf jeden Fall auch sofort eine Rolle wieder spielen in Sachen Aufstieg. Und dann werden natürlich die Plätze ohnehin rar, ne?
Ja, also und so ganz traue ich dem Raten ja noch nicht, dass der HSV das am Ende machen wird.
Na, irgendwann muss Heidenheim eigentlich mal hoch, ne? Also
ja, und stell dir mal vor, so eine Relegation Heidenheim gegen wahlweise Hoffenheim oder gegen Stuttgart. Da brennt das Ländle.
Ja, vor allen Dingen, also dann im Rückspiel in Heidenheim, ne? Also da, dafür, ich weiß nicht, also sie würden ja nie den Heimverteil aufgeben in so einem Spiel, aber eigentlich müsstest du ja das Neckarstadion, sag ich jetzt mal, also das Daimlerstadion, Mercedes-Benz-Arena ist mittlerweile, sorry, müsstest du eigentlich, das könntest du voll machen, ne? Also, aber wird man ja nicht machen, also macht man die 10.000er-Bude oder 12.000er-Bude da in Heidenheim dann voll. Ja, irgendwann würde man es ihnen auch, finde ich, mal gönnen, so, ne? Also, sie sind irgendwie dran.
Ja, ich finde, du gewinnst halt auch am Sonntag so ein Spiel, wir waren zwar wahrscheinlich, aber du gewinnst halt so ein Spiel am Sonntag in Bielefeld, wo du einen Treffer hast, der immer auch vielleicht mit Pech zurückgenommen kriegt. Und deswegen, ich kann mir irgendwie dann nicht mehr ausmalen, wie du im dann, glaube ich, 6. oder 7. Jahr in Folge wieder mindestens mal eine Säule verlierst, wahlweise Trainer und oder Spieler. Du hattest ja zu Recht gesagt, 3 Leute, die man ersetzen müsste, nämlich nicht nur die heute dann verkündeten Abgänge von Wahl, Klammer auf, sucht eine neue sportliche Herausforderung, ohne schon irgendwo zu unterschrieben zu haben. Mutig in diesem Zeitalter des Fußballs.
Ausland, glaube ich.
Könnte möglicherweise sein. Mhm. Vielleicht auch nochmal den großen Premier League-Geldbeutel, der irgendwo auch bei einem etwas weniger erfolgreichen Verein.
Championship wäre ja auch schon eine Ansage, ne? Also rein kohlemäßig wird man da auch.
Ja, genau. Da ist einfach, da verdient man ja doch deutlich mehr Geld als bei unserem norddeutschen Herzensverein. Und dann neben Finny ja auch dann Fabian Riese, der ich weiß gar nicht, ob er nun sich in die erste Liga transferieren lässt oder ob er sich zu einem dann Aufstiegsaspirant in die zweite Liga transferieren lässt, weil auch Berlin, die jetzt wirklich einen etwas gefestigteren Eindruck machen, sind ja auch noch nicht sicher in der ersten Liga.
Absolut nicht.
Bleibt, ne?
Wobei, deswegen, ich finde, mittlerweile riecht es immer noch mehr danach, dass die Hertha es sogar packt und zwar auch nicht Relegation, sondern dass die es schaffen könnten. Vielleicht ist dieser von mir auch ein bisschen kritisierte Hertha-DNA-Weg tatsächlich sogar der richtige.
Ich weiß noch nicht so ganz, was er ausmacht. Also ich glaube einfach, dass sie mittlerweile in den Spielen, in denen sie, ich bin wieder bei Kragenweide oder bei der, sagen wir mal, auf dem gleichen Level gegen Augsburg holen sie Punkte, gegen Köln haben sie gepunktet in der Hinrunde. Du weißt, glaube ich, am Wochenende ist, glaube ich, Leverkusen. Da werden sie vermutlich, von der Spielweise her wird es ihnen entgegenkommen, aber ich glaube, auch da werden sie vielleicht eher keine Punkte holen, aber dann holen sie die Punkte halt gegen die direkten Konkurrenten.
Ja.
Oder so wie vor ein paar Wochen gegen Gladbach, die, wie ich finde, wir recappen jetzt fast den ganzen Spieltag, aber ich habe Gladbach, ich bin zwar beim Stand von 3-0 irgendwann weggepennt, aber selbst wenn sie einmal mehr gegen euch waren, fiel es mir schwer zu glauben, dass das dieselbe Fohlenelf war, die euch zu Hause 3-2 geschlagen hat.
Ja, spricht.
Weil das war wirklich erstaunlich und erschreckend schlecht.
Ja, spricht auch nicht für die Fohlen, ne? Also, dass da so ein Riesenunterschied zwischen den Partien gegen die Top 6 und zu den Partien gegen die Flop 6 sozusagen. Also, das spricht ja dafür, dass das da auch dieses blöde Wort der Mentalität durchaus fehlt. Und neben den Tempo.
Morbus BVB akut.
Ja, und man unterstellt ihnen ja immer mangelndes Tempo. Ja, das kann man auch so sehen, also dass ihnen gerade auf den Außen so ein bisschen Geschwindigkeit fehlt. Aber da ging es meiner Meinung nach nicht um solche fußballtaktischen oder spielerischen Sachen, da geht es wirklich um die Einstellung. Und das spricht halt nicht für den Kader in Gladbach.
Weil sie auch dieselben, für mich zumindest dieselben Baustellen haben wie letztes Jahr.
Ja.
Sie haben immer noch Leute, die luschern, wo sie hingehen können.
Ja.
Nun hat ja auch Wirkus vor ein paar Wochen zu Protokoll gegeben, dass es bei Markus Thuram halt, oder war es Eberl? Ich glaube, es war sogar Eberl noch, der irgendwie klar und offen kommuniziert hat, dass Thuram eigentlich schon wegverkauft war und dann sich einfach verletzt und deswegen der Transfer nicht stattgefunden hat und die Einnahmen aber schon quasi irgendwie für was anderes verplant waren. Das ist, ich glaube, dadurch, du kriegst du hast letztes Jahr mit Hofmann, glaube ich, noch verlängert, aber auch mit Aufstiegsklausel, glaube ich. Du kriegst momentan einfach keine Spieler verlängert und du bekommst kein Geld für sie, weil sie auslaufende Verträge haben. Stichwort Benze Baini, Stichwort Thuram. Ich glaube, Plea hat verlängert, aber das ist ja nun auch jemand, der vielleicht auch ein bisschen am Zenit seines Schaffens ist.
Ja.
Deswegen, ich hoffe, weil ich Daniel Farke, ich kann jetzt fachlich gar nicht viel sagen, aber ich finde den so grundlegend sympathisch.
Ja.
Ich hoffe, dass er die Zeit bekommt, dass er das noch im zweiten Jahr mit einem vielleicht doch leicht veränderten, ich will es nicht verbessern, aber leicht veränderten Kader, dass er da vielleicht noch eine Chance kriegt.
Ja, das ist eine Frage natürlich, wie viel Geld Gladbach in die Hand nehmen kann, weil da muss zumindest außen was passieren, also neben Hoffmann brauchen wir auf der anderen Seite auf jeden Fall auch, und Hoffmann selber ist sicherlich nicht der Schnellste, aber da braucht man auf jeden Fall Tempo. Ich finde auch, Hoffmann und Kramer sind so die einzigen, die so eine gewisse Konstanz ausgestrahlt haben. Stindl hat dann durch Verletzungen, aber auch durch nicht immer vom Trainer dann auch eingesetzt, auch in Abstrichen, finde ich, noch eine ganz okay Saison gespielt und dann hört es aber auch schon auf. Also dann fällt mir niemand ein, der bei Gladbach irgendwie herausgeragt hätte. Und ja, wie gesagt, in den Top-Spielen haben sie ihre Leistung gezeigt, in den Spielen gegen die eher Abstiegsaspiranten haben sie also viele Punkte gelassen. Es wird ja trotzdem darauf hinauslaufen, dass sie im gesicherten Tabellenmittelfeld ist, aber das oder landen, das ist aber ja auch weder Fisch noch Fleisch und deswegen kannst du dann vielleicht auch nicht so ganz so viel Geld in die Hand nehmen, ne? Weil dir Einnahmen aus internationalem Geschäft fehlen, also schwierig. Aber Farke,
das bleibt spannend, oder?
Farke wird Herrn Wirkus, denke ich, eine kleine Liste schon hingelegt haben an Positionen, auf denen er...
Ich weiß nicht, ob Herr Wirkus diese Liste lesen will oder ob er nicht sagt, lass mal die Kirche im Dorf, wir haben, greifen mal am nackten Mann in die Tasche. Ne?
Naja gut, also es kann ja sein, dass da noch drei Perlen aus der Jugend irgendwie noch sind, die wir noch nicht kennen, so, aber...
Das könnte durchaus... Ja. Also, die haben ja mal eine ganz vernünftige Jugendarbeit in Gladbach gemacht. Ne?
Ja, stimmt schon, aber wie gesagt, aus dem Stand ist das sicherlich jetzt auch nicht, dass du wirst ja keine 2-3, sondern wenn, dann kannst du ja froh sein, wenn du mal einen da hochholst. Also ja, wird man mal abwarten müssen. Und stimmt, wir haben doch einen ziemlichen Recap jetzt gemacht des Spieltags, aber wir sind auch leer jetzt, ne?
Wir sind zerfasert am Ende. Ja. Wir wollten über Holstein reden und sind bei Gladbach geendet, aber.
Aber Holstein. Für die Saison, also auch gutes Heimspiel wieder eigentlich gegen Paderborn. Leider nicht belohnt mit einem Sieg, aber also dieses Jahr ist man meiner Meinung nach jetzt trotzdem safe.
12 Punkte auf einen Abstiegsplatz, beziehungsweise auf den Relegationsplatz.
Ja.
Da soll schon viel passieren. Es geht da nach oben nichts, da sind genau. 11 Punkte.
Ja.
Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch.
Nee, genau. Also da, aber mit der Konstellation jetzt auch der Weggänge wird es für nächstes Jahr echt eng und da muss dann echt nochmal einiges passieren. Damit man das zumindest annähernd adäquat ersetzen kann. Was, wie gesagt, glaube ich, hundertprozentig sowieso nicht möglich sein wird. Also, schade. Naja. Dann machen wir den Deckel drauf.
Wollen wir noch gratulieren, dass Fußball MML mit der Flensburger Brauerei als ein Castor Brauxler, ein Berliner und ein Ostwestfale machen Werbung für meinen Heimatbrauereistandort.
Ja, und wir also trinken das ja wirklich auch gerne. Wir trinken es im Stadion.
Was soll das?
Ich frage mich wirklich, also.
Was erlaube Flensburger Brauerei?
Wirklich an die PR-Abteilung der Flensburger Brauerei. Der junge Mann, mit dem ich hier diesen fantastischen Podcast mache, diesen überragenden Podcast.
Weltklasse-Podcast.
Der in eurer Stadt wohnt. Warum? Was zur Hölle? Was müssen wir noch tun? Was müssen wir noch tun? Müssen wir hier einen Plop in die, live in die, müssen wir mal hier ein Bier trinken vielleicht von denen?
Sollen wir uns etwa besaufen on air? Dann hört doch unsere Vatertagsfolge von vor anderthalb Jahren. Ja. Aber ansonsten, was erlaube Flensburger Brauerei?
Schlimm, wirklich.
Ja. Wir sind auch ein Stück weit absolut tatsächlich enttäuscht.
Ich möchte sagen, ich bin überhaupt nicht sauer. Ich bin wirklich einfach nur enttäuscht.
Ein Stück weit. Tatsächlich absolut
Weltklasse. Überragend. Enttäuscht. Top. In dem Sinne, oder?
Ja.
Ja, fertig.
Ach so. Weil, lassen Sie mich noch den Einsatz sagen. Ach nee, was Wolf Huss sagt, glaube ich, immer in der
ganzen Parade.
Den Einsatz will ich noch sagen, sportlich bleiben. Ja.
Aber ich möchte auch noch eins sagen, weil eins möchte ich noch mal sagen. Tschüss.
Tschüss.
Die Lieber Bros ist eine Podcast-Produktion von Malte und Timo Asmussen.
Beide freuen sich tierisch über Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify oder auch dem Podcatcher eurer Wahl.
Folgen könnt ihr uns über Instagram und Twitter. Unter dem Handle @dieLieberBros findet ihr unseren Content auf Instagram. Zudem findet ihr meinen Content unter dem Twitter-Handle @RealVideoTK oder bei Instagram @DerVideoTK. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.